Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Zu den Reisenotizen aus Deutschland und der Welt begrüßt Sie Antje Allroggen. In diesem Sonntagsspaziergang, dem letzten in diesem Januar, reisen wir noch einmal in den tiefen Winter, einmal zu einem Winterritt in Schwedisch-Lappland und am Ende der Sendung, da geht es noch ins Berchtesgadener Land. Und wir erkunden Rijeka, Kulturhauptstadt in diesem Jahr. Wer den Winter leid ist, den laden wir so gegen 12:30 ein zum historischen Narrentag ins baden-württembergische Überlingen. Und dann geht's noch nach Ohio. Gleich begegnen wir zwei Kaltblutpferden, die ein Kanalboot hinter sich herziehen. Und das ist auf dem Ohio-Kanal. Dort ist diese Art des Transports immer noch durchaus üblich. Auf einem dieser Boote geht es dann durch sumpfiges Gewässer, durch eine Gegend, die kaum ein Navigationsgerät erkennt.
There's something in this life just ain't right. All the dreams I had are out of sight. I'm praying to the ones above. Someone hears my call when your hopes and dreams slowly fade away. There ain't nothing that'd make you wanna stay. Sit alone and face another day. Feel like dying. I had that same dream again last night. Something in this life just ain't right. All the dreams we had are out of sight. I'm praying to the ones above. No one hears at all when your hopes and dreams slowly fade away. There ain't nothing that'd make you want to stay. Day.
Coshocton ist eine kleinere Stadt am Rande der Appalachen in Ohio. Eine etwas vergessene Gegend, kann man sagen. Auch deshalb, weil sie vom sogenannten Rust Belt durchzogen wird. Vor der Besiedlung durch die Weißen war Coshocton Hauptort der Lenni Lenape-Indianer, auch Delaware genannt. Und die Stadt war wichtige Station, wenn man auf dem Ohio-Erie-Kanal unterwegs war. Bis heute ist die Stadt bekannt für ihre Kanalrouten, enge Wasserstraßen, auf denen Kanalboote durch sumpfiges, seichtes Wasser führen. Anfang des 19. Jahrhunderts, als an Straßen und Zugstrecken in den meisten Gegenden Ohios noch nicht zu denken war, da hatte der Ohio-Erie-Kanal eine wichtige Funktion. Heike Braun war mit einem Kanalboot auf historischen Routen unterwegs und hat sich von Kaltblutpferden durch die sumpfigen Wasser ziehen lassen. Nicht allein übrigens, denn mit ihr waren nicht nur weitere Menschen, sondern auch Tiere an Bord.
Rund 2 Stunden südlich von Cleveland, Ohio, unterwegs auf einer kurvenreichen Straße. Die dicht bewaldete Gegend könnte irgendwo in einem deutschen Mittelgebirge sein. Tatsächlich aber ist die amerikanische Kreisstadt Coshocton nicht mehr weit entfernt. Die meisten Navigationsgeräte versagen auf dieser Strecke. Die Bäume stehen einfach zu dicht. Mitten aus dem Wald heraus wiehern auf einmal Pferde. Der Blick geht automatisch von der Straße zu einer Lichtung. Da ist er plötzlich, der Ohio-Erie-Kanal bei Coshocton. Schnell wird deutlich, warum er so lange nicht zu erkennen war. Das Wasser ist sumpfig und bedeckt von grünen Pflanzen und Algen. Doch dann ist auch ein komfortabler Pferdeunterstand zu entdecken. Dort stehen 2 belgische Kaltblüter mit Namen Rock und Bill. Sie werden gerade von ihrem Besitzer mit Mückenspray besprüht. Die beiden sollen später noch das Kanalboot Monticello 3 ein Stück entlang des historischen Ohio-Kanals ziehen. Die Pferde bleiben dabei auf dem Weg und sind über Seile mit dem Boot verbunden.
Beautiful.
Tom Roaring, der Kanalbootführer, ist ein schlanker Mann in den 70ern. Er trägt einen blauen Arbeitsanzug und einen Strohhut. Er transportiert auf seiner Monticello 3 ausschließlich Touristen.
Ich bin euer Kapitän. Ich halte das Boot in der Mitte des Kanals. Das ist mein Job. Den Rest machen die Pferde. Nicht schnell, aber wenn ihr diese Wegstrecke mit dem Auto fahren würdet, dauert es mehr als 3-mal so lang. Und früher gab es weder Gleise noch Straßen. Eben nur diese Kanäle.
Es grenzt schon fast an ein Wunder, dass so viele Menschen die Monticello 3 unter den Bäumen entdeckt haben und genau zur richtigen Zeit da sind, um an der Tour teilzunehmen. Es gibt nur 3, höchstens 4 Touren am Tag. Montags ist geschlossen.
Hier sind überall Büsche und Bäume. Wir schneiden nur noch das Nötigste zurück. Aber benutzt das Mückenspray, das wir überall an Bord stehen haben. Anfang des 19. Jahrhunderts wurden die Steuerleute hier in den Sümpfen nicht alt. Sie starben an Typhus, Malaria, Cholera. Sie hatten kein Mückenspray, sie hatten nur Whisky. Entweder haben die Krankheitserreger ihre Leber kaputt gemacht oder der Whisky.
Der Kanalbootkapitän gibt während der Fahrt auf dem ruhigen Gewässer eine Geschichtsstunde.
Der Kanal, auch kurz C- und O-Kanal genannt, war von 1836 bis 1924 in Betrieb. Man nannte ihn auch den Fieberkanal. Hier fuhren Hunderte von Kanalbooten auf Tausenden von Kanalmeilen. Man fragt sich immer, wie sind hier früher 2 Boote aneinander vorbeigekommen? Vorfahrt hatte eigentlich mal der stromaufwärts fuhr, denn der hatte es schwerer. Der andere musste warten und mitunter auch zurückfahren. Wer Pech hatte, musste sogar seine Tiere entladen, um in dem flachen, künstlich angelegten Kanal drehen zu können. Es kam, wie es kommen musste. Zwischen 1855 und 1860 kam es zu einem erbitterten Streit über das Wegerecht. Es war ein richtiger Kleinkrieg. Der Streit wurde letztlich gerichtlich geklärt. Die meisten, die den Kanal damals benutzten, waren Farmer. Sie transportierten Getreide, Tiere, Salz, Zucker, einfach alles, was sie zum Leben brauchten. All types of grain, beef, pork, chicken.
Besonders in Zeiten, wenn in Ohio die Fairs, also die Landwirtschaftsmessen, stattfinden, werden Teilabschnitte dieser Kanalsysteme von Tierbesitzern wiederentdeckt, so wie von Mark Millersburg. Auch er transportiert seine Kühe übers Wasser in der Nähe des Lake Erie, einem der größten Seen der USA. Er will zur Landwirtschaftsmesse nach Wayne County in Wooster.
Früher habe ich nicht nur Kühe, sondern auch Bullen über Wasser transportiert. Die lasse ich heute zu Hause. Große Bullen sind zu riskant. Meine Vorfahren sind aus Deutschland. Sie haben die historischen Ohio-Kanäle noch mitgebaut. Alt geworden sind die alle nicht. Ich wundere mich, dass die sich überhaupt noch fortgepflanzt haben. Die starben wie die Fliegen. Wir haben noch alte Schwarz-Weiß-Bilder aus der Zeit, Sterbeurkunden und so weiter.
Mark Millersburg ist ein Rinderzüchter. Mackenzie Bearden hält Pferde und drei Lamas. Auch sie benutzt einen öffentlichen Teil des Ohio-Kanals, wenn sie auf dem Weg zu einer der Landwirtschaftsmessen ist. Sie spart sich schon durch das Übersetzen von einer Kanalseite zur anderen knapp 100 Meilen. Die Straßen sind zwar gut geteert, aber sehr kurvenreich, sagt sie. Am anderen Ufer steht ein Bekannter der Beardens, der sie mit seinem Hänger abholt und bis zur Fähre bringt. Mackenzies Vorfahren waren früher tagelang mit ihren Pferden unterwegs, wenn sie die Tiere zum Beispiel an Sammelstellen zum Verkauf anbieten wollten.
Die Pferde hatten früher schon gewaltige Strecken zu laufen. Dieses Kanalstück bei Ohio gibt es seit Anfang des 19. Jahrhunderts. Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts war der Kanal hier in Ohio ja quasi der Gipfel des Fortschritts. Wasserfälle und Stromschnellen waren plötzlich kein Problem mehr. Man konnte sie einfach umfahren. Heute stehen die Kanäle weitgehend unter Denkmalschutz. Man hat ihren geschichtlichen Wert erkannt und einen historischen Nationalpark daraus gemacht.
Mackenzie Bearden will an diesem Wochenende einige ihrer Pferde zur Versteigerung auf die Landwirtschaftsshow bringen und selbst neue ersteigern. So will sie die Blutlinien ihrer Pferde auffrischen, erklärt die schlanke, dunkelhaarige Mitvierzigerin. Sie liebt es, sich mit anderen Züchtern und Gleichgesinnten zu treffen. Aber die Wayne County Fair in Ohio hat es ihr besonders angetan. Seit sie ein kleines Mädchen war, hat sie diese Landwirtschaftsmesse in Wooster nie verpasst, erzählt sie.
Wir fahren auf allen möglichen Fairs in der Umgebung, doch die Wooster Fair gefällt mir am besten. Die gibt es seit 1849. Auf allen Fairs bezahlt man einmal Eintritt und hat dann so gut wie alles umsonst. Nur die Karussellfahrten für die Kinder sind sehr teuer und auch die Stockcar-Rennen sind auf den Fairs nicht kostenlos. Aber diese Auto-Kaputt-Mach-Shows sind in Amerika halt unheimlich beliebt und die teuren Sitzplätze sind eigentlich immer bis auf den letzten verkauft. Das ist aber nichts für mich. Auf den Fairs treten an allen Tagen tolle Bands umsonst auf. Das gefällt mir. Und überall gibt es Wettbewerbe für Tiere. Ich muss jetzt auch zu einem hin. Ich weiß, es klingt ein bisschen verrückt, aber ich nehme mit meinem Lama-Hengst an einem Wettbewerb teil, der heißt Das witzigste Lama.
Mackenzie hat ihr Lama Charlie wie Charles Chaplin verkleidet. Sie macht damit den dritten Platz und strahlt über das ganze Gesicht. Immerhin haben sie und Charlie knapp 30 andere verkleidete Lamas geschlagen. Auch das gibt es. Einen Wettbewerb, wo das Schwein gewinnt, das aus freien Stücken am lautesten quiekt. Schnell stellt sich heraus, hier gibt es richtige kleine Schreihälse. Außerhalb der großen Städte, überall dort, wo die Farmdichte zunimmt und es viele Tierzüchter gibt, findet man auch viele Landwirtschaftsmessen. Sie sind eine Mischung aus Rummel und ernsthaftem Tierhandel. Die Fairs dauern mehrere Tage. Die Tiere sind komfortabel untergebracht und werden ununterbrochen bewacht und versorgt. Eine andere beliebte Attraktion auf den Fairs sind die Backwettbewerbe. Untermalt von Hillbilly-Musik werden Apfel-, Kirsch- und Blaubeertorten prämiert. Gekostet von meist rundlichen Männern und Frauen mit strahlenden Augen und roten Backen. Ausgezeichnet werden aber auch immer jedes Mal hunderte Blumenarrangements. Sehr gute, weniger gute und ganz schlechte. Am Ende hängt an jedem Blumengesteck eine überdimensionale Schleife und alle sind glücklich. Auch Mackenzies Lama trägt eine riesige lila Schleife um den Hals, als sie auf dem Rückweg wieder auf das Boot gehen. Jetzt geht es mit Blick auf den Lake Erie wieder nach Hause. Auch Bauer Mark Millersburg ist wieder dabei. Er hat ein paar Hühner und ein Schaf ersteigert.
Meine Frau wird 3 Tage nicht mit mir sprechen. Ich hatte ihr versprochen, ich bringe nichts mit. Naja, beim nächsten Mal muss sie mich halt begleiten. Dann soll sie mal sehen, wie schwer das ist, all den tollen Angeboten zu widerstehen. So, husch, husch, ab aufs Schiff.
Das Boot, das die Tiere transportiert, setzt über. Es dauert keine 5 Minuten und alle haben wieder festen Boden unter den Füßen. Auch Kapitän Tom ist an diesem Tag noch einmal unterwegs und transportiert Besucher über den Kanal.
I'm gonna try to take you back in time a little bit.
Lautlos verschmilzt seine Monticello 3 mit dem Grün der Landschaft. Die Zeit scheint stehen zu bleiben. Plötzlich ist kein Geräusch mehr zu hören. Bis auf eines, das Wiehern der beiden Kanalpferde Rock und Bill.
Ländliches Leben am Rust Belt. Heike Braun schipperte für uns auf dem Ohio Erie Kanal bei Coshocton. Und gleich, da wird es sehr winterlich, denn wir reisen ins nordschwedische Umeå und dort warten Islandpferde auf uns. Und wer mag, kann sich gleich draufsetzen und losreiten, allerdings bei minus 18 Grad. Wer nach Nordschweden fährt, der hat eine lange Reise vor sich. Zumindest dann, wenn er wie meine Kollegin Simonetta Dibban die Bahn nimmt. Von Köln bis ins nordschwedische Umeå. Da ist man unterwegs. Über Hamburg, Kopenhagen und Stockholm. Das macht 25 Stunden. Und dann noch einmal 2 Stunden mit dem Bus Richtung Polarkreis bis nach Skelleftea. Ab da ist es dann nicht mehr so weit bis zu einem kleinen Bauernhof. Und dort warten schließlich kälteerprobte Islandpferde auf den frierenden Besucher und traben durch meterhohen Schnee. Wen es hier also hinzieht, der hat Freude an der winterlichen Ruhe und an einer Landschaft, in der einem der Wind kalt ins Gesicht schlägt, vorbei an einer schroff schönen Natur mit ihren kahlen Wäldern. Die Islandponys warten schon. Simonetta Dibban nimmt uns jetzt mit.
Leo will los. Der dunkelbraune Isländer Wallach möchte nicht stillstehen, während er gesattelt und bepackt wird. Florian muss ihm gut zureden. Sie bindet den Sattelgurt fest und füllt die Packtaschen mit Thermosflasche und Proviant. Etwa 6 Stunden werden wir unterwegs sein, bei minus 18 Grad, mitten durch den tief verschneiten Wald. 3 Reiterinnen und 3 Pferde. Seit 3 Jahren organisiert Florian Winterritte mit ihren Isländern. Den kleinen, starken Ponys mit ihrem dicken Fell macht die Kälte nichts aus. Und den Schnee scheinen sie zu mögen, auch wenn sie manchmal bis zum Bauch darin versinken. Wir sind dick eingepackt. Wattierte Overalls, Mütze unter dem Helm, 3 Paar Handschuhe und gefütterte Stiefel.
Das Wichtigste sind Hände und Füße. Da braucht man sehr, sehr gute Schuhe, die wasserdicht sind, und gute Handschuhe. Solange man trocken bleibt, ist alles gut.
Keinesfalls eine Schicht aus Baumwolle. Das ist der wichtigste Rat, den Florian ihren Gästen gibt. Und sie selbst?
Ich? Nur ein Pullover. Aber ich bin kein gutes Beispiel. Bis minus 22, 23 Grad ziehe ich nur meinen Island-Pullover an.
Florian Colonier kommt ursprünglich aus der Bretagne. Doch in den Norden wollte sie schon als Kind und ist nach ihrem Physikstudium ausgewandert, hat als Rangerin und Hundeschlittenführerin in Finnland gearbeitet, danach einige Jahre Pferde auf Island trainiert. Jetzt ist sie in dem Dorf Svanzele angekommen, wo sie ihren eigenen Hof hat und ihre eigenen 6 Pferde.
Mitten im Nirgendwo, in einem kleinen Dorf mit 80 Einwohnern. Gleich hinter dem Haus beginnt der Wald. Der Fluss ist auch nicht weit, man kann direkt losreiten. Und wir wurden sehr freundlich aufgenommen. Sie freuen sich über neue Leute und vor allem junge Leute. Es leben eigentlich nur noch alte Menschen hier in der Provinz. Sogar Ausländer nehmen sie gerne auf, die bringen auch Touristen. Und dann war schnell klar, wir kommen.
Die Region ist dünn besiedelt, Västerbotten. Der nördliche Teil gehört zu Schwedisch Lappland. Viel Wildnis, viel Wasser und viele Bodenschätze. Die Gegend ist eine wahre Goldgrube, auch wegen Schwedens liberaler Bergbaupolitik. Nicht nur schwedische, auch kanadische, US-amerikanische, australische Minenunternehmen dürfen hier graben nach Gold, Silber, Kupfer, Nickel, Eisen, Blei. Das schafft Arbeitsplätze, sagt die Regierung. Noch ist das Wasser hier sauber, sagt Florian. Gerade haben wir einen See überquert, eine dicke Schneeschicht auf dem Eis. Es knackt, doch die Pferde schieben sich mutig weiter durch den unberührten Schnee. Am anderen Ufer geht es bergauf und die Zweige der Fichten hängen so tief, dass wir absteigen müssen und selbst bis zur Hüfte im Schnee versinken und schwitzen in den dicken Overalls. Doch dann wird erst einmal Pause gemacht. Wie überall in Schweden steht mitten in der Wildnis eine kleine Holzhütte. Das Holz für ein Feuer ist bereitgelegt. Die Pferde scharren im Schnee nach etwas Essbarem. Für uns hat Florian Gemüsespieße vorbereitet. Doch erstmal muss sie das Feuer ankriegen.
So this is the best thing to start a fire ever. You don't need any square that you buy in the shop or anything. This is from birch. And just take it off. And we put it in the middle over there.
Die feine oberste Birkenhaut und die pulverige Schicht, die unter der Rinde liegt und abgekratzt werden muss, das brennt immer, sagt sie. Und ihr Firemaker funktioniert auch bei jedem Wetter. Ein dünner Metallstab aus Magnesiumstahl, angestrichen mit einer Art Messer. Die Erfindung des schwedischen Militärs gehört inzwischen zur Grundausstattung jedes Outdoor-Freaks. Es funktioniert. Die Funken sprühen und bald brennt ein Feuer mitten im Schnee.
Jedes Jahr schneit es hier. Die Alten im Dorf erzählen, früher waren es 3 bis 4 Meter. Jetzt sind 2 Meter schon viel. Und Temperaturen von minus 40 Grad, das ist selten geworden, wie überall. Aber wir haben jeden Winter Schnee, zum Glück.
Heiße Suppe aus der Thermoskanne, Gemüse vom Grill und zum Nachtisch Schokolade. Frisch gestärkt geht es weiter, hintereinander im gemächlichen Schritt. Still ist es, nur das Schnauben der Pferde. Die Sonne steht tief, färbt die Baumwipfel in rosa, fast unwirklich schön, diese perfekte Winterlandschaft. Eine kleine Elchfamilie zwischen den Bäumen. Als wir stehen bleiben, ergreifen die starksigen Tiere doch lieber die Flucht. Sonst begegnen wir niemandem auf unserer Tour, auch keiner Gruppe von Hundeschlitten. Es gibt einige Husky-Farmen in der Nachbarschaft, die haben zumindest im Winter gut zu tun. Außer im Mai, wenn das Tauwetter einsetzt und alles matschig ist, kann Florian das ganze Jahr über Gäste aufnehmen und ihnen die Schönheit der schwedischen Wildnis zeigen.
Aber mir ist natürlich auch klar, wenn ich Tourismus mache, locke ich Leute mit dem Flugzeug her. Das muss ich wohl in Kauf nehmen. Doch hier können Sie ja auch sehen, wie man sorgsam mit der Natur umgehen kann, damit es auch in Zukunft Wälder gibt, echte Jahreszeiten, Kälte und Schnee.
Man kann aber auch mit der Bahn fahren, ganz klimafreundlich, wie Simonetta Dibban es gemacht hat. Sie besuchte für uns einen kleinen Island-Reiterhof im nordschwedischen Skelleftea. Gleich nach den Nachrichten hören wir uns wieder. Dann können Sie die kroatische Kulturhauptstadt 2020, Rijeka, näher kennenlernen. Bis gleich.
Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Und dazu begrüßt sie noch einmal Antje Allroggen. Jeder muss wissen, worauf er bei einer Reise zu sehen hat und was seine Sache ist, sagte Johann Wolfgang von Goethe. Wer das Schöne in der kroatischen Stadt Rijeka sehen will, kommt durchaus auf seine Kosten, wenngleich die Stadt auch ein anderes Gesicht hat. Am Bodensee hat man sich heute schon die Narrenmasken aufgezogen, so gegen 12:30. Da besuchen wir das urige Spektakel in Überlingen. Und danach genießen wir dann noch einmal die Winterfreuden des Januar im Berchtesgadener Land. Bei all dem viel Vergnügen. Rijekas Charme, der ist manchmal schon etwas trügerisch. Dabei hat die kroatische Hafenstadt an der Adria, sie ist in diesem Jahr europäische Kulturhauptstadt, durchaus Kultur und Geschichte zu bieten. Denn an Herrschern, sogar an wechselnden staatlichen Zugehörigkeiten, war sie durchaus reich. Es gibt Spuren und Relikte von römischen Eroberern, aber auch von kroatischen, habsburgischen und italienischen. Eine mediterrane Melange, kann man sagen, mit vielen verschiedenen Baustilen. Spannend ist jetzt also, was Rijeka aus seiner Kulturhauptstadt-Auszeichnung macht. Immerhin beträgt der Etat 75 Millionen Euro und davon steuert die Europäische Union 19 Millionen zu. Konrad Ley hat Rijeka für uns besucht und er beginnt seinen Spaziergang in einem Café, das sich den rauen Reiz Rijekas ganz zu eigen gemacht hat.
Das Café direkt am Ufer der Adria hat eine beneidenswerte Lage. Kein Wunder, dass die Gäste gut gelaunt sind. Sie schlürfen ihren Campari Orange oder Aperol Spritz und schauen hinaus auf den Hafen, vorbei an einem alten Olivenbaum, der in einem großen Pflanzkübel steckt, hinüber zu einem verrosteten Hafenkran und weiter zum Molo Longo, der 1,5 Kilometer langen Hafenmole, die ihren italienischen Namen bis heute behalten hat. Vom Meeresufer aus kann man die Geschichte der kroatischen Stadt Rijeka anhand ihrer Gebäude ablesen. Vorne an der Uferstraße stehen prunkvolle Paläste aus der K&K-Zeit, aus der goldenen Ära Rijekas, als der Hafen unter ungarischer Verwaltung enorm prosperierte. Dahinter schaut der speerförmige Turm der St. Romuald-Kirche hervor, die auf die Zeit zurückgeht, als hier die italienischen Faschisten herrschten. Oben auf den Hügeln dominieren die Wohnhochhäuser aus der Zeit des Kommunismus und schließlich ziehen sich endlose Siedlungen von Einfamilienhäusern aus der Nachwendezeit die Hügel hinauf. Die Gäste im Café Bunker, geschrieben mit 2 O, sind auch deshalb gut gelaunt, weil aus den Lautsprechern die höchst beliebte Musik der kroatischen Punkband Led Three tönt. Das Café Bunker ist tatsächlich ein nach oben gewölbter Hochbunker aus der Zeit, als die deutsche Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg die Stadt zu einer Festung ausbaute. Der kroatische Schriftsteller Slobodan Schneider, der durch seinen Roman Die Reparatur der Welt bekannt geworden ist, erinnert sich.
Rijeka war 1945 eine Festung der Deutschen, aber wirklich Festung. Ja. Die wollten sich zurücktreten nach Deutschland, aber dann verteidigten, also ohne wirkliche Aufsicht, Chancen, Rijeka. Ich weiß nicht warum, gerade Rijeka. Ja. Und dann kommen die Partisanen, fast ausschließlich serbische Partisanen. Und es ist ein paar Tausend gefallen. Und das ist besonders peinlich. Fallen in praktisch letzte Tage des Krieges. Also Freiheit von Rijeka war bezahlt in Blut.
Heute will sich kaum jemand in Rijeka an die Befreiung durch die serbischen Partisanen erinnern. Allzu sehr steckt den Kroaten der Krieg mit den Serben aus den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts in den Knochen. Und schon gar nicht möchte man sich in diesem schicken Café, dieser hippen Party-Location, die Laune durch die Erinnerung an die Vergangenheit vermiesen lassen. Die Punkband Led Three ist in jüngster Zeit noch in anderer Hinsicht bekannt geworden. Der ehemalige Schlagzeuger der Band ist heute Kulturdezernent der Stadt. Ich mache mich auf vom Café Bunker hinüber zum Corso, geschrieben vorne mit K und in der Mitte mit Z, der Fußgängerzone von Rijeka, zugleich das Herz der Stadt. Vorbei an Läden mit Calcedonia-Strümpfen, Intimissimi-Unterwäsche, Deichmann-Schuhen und Kick-Textilien direkt importiert aus Bangladesch, erreiche ich das altehrwürdige Rathaus Rijekas. Im ersten Stock gibt Ivan Scharrar, der ehemalige Punkmusiker, eine Pressekonferenz. Vorbei an bunten, großformatigen Fotos des Karnevals von Rijeka, des größten östlich von Venedig, betrete ich den Besprechungsraum.
All the time during candidacy we was some underdog.
Während der Kandidatur als europäische Kulturhauptstadt galten wir als eine Art Underdogs, denn Rijeka hat kein großes römisches Erbe, kein großes mittelalterliches Erbe. Wir repräsentieren auch nicht die kulturelle Mainstream-Identität Kroatiens. Rijeka lebte stets an der Grenze. Wir sind die westlichste Stadt des Balkan, die südlichste Stadt Mitteleuropas und der östlichste italienische Zipfel. Und so lebte diese Stadt in den letzten 300 Jahren.
Der Kulturdezernent übt sich in Understatement. Wenn man schon nicht mit den großen Adria-Konkurrenten Venedig, Trieste und Dubrovnik konkurrieren kann, dann kann man sich immerhin als liebenswerte kleine Alternative präsentieren.
People in Rijeka are not arrogant. People are pretty soft.
Die Leute in Rijeka sind nicht arrogant. Sie sind soft und entspannt und wollen sich und die Stadt nicht in den Vordergrund drängen und so tun, als seien wir groß, wichtig, hübsch, schön und reich. Und das ist der Grund, warum wir jetzt in ungewöhnlichen Zeiten leben.
Ivan Scharrar erwähnt zwar den offiziellen Slogan der europäischen Kulturhauptstadt Hafen der Vielfalt, aber das eigentliche Motto von Rijeka, so meint er verschmitzt, sei hässlich, aber charmant. Scharrar ist ein erstaunlich offener, sehr sympathischer Kulturdezernent. Dass er einmal Punkmusiker war, lässt er immer mal wieder anklingen. Vor dem Ersten Weltkrieg gehörte Rijeka zur österreich-ungarischen K&K-Doppelmonarchie. Die Österreicher hatten damals Triest als ihren Mittelmeerhafen auserkoren. Da brauchten sie den Konkurrenten Rijeka nicht und gaben ihn großzügig den Ungarn zur Verwaltung. Nach wie vor sehen sich die Kroaten von den Österreichern verraten. Die Ungarn ihrerseits freuten sich über die großzügige Haltung der Habsburger und bauten Rijeka zu einem großen Adria-Hafen aus, sodass die Zeit unter den Ungarn zur goldenen Ära Rijekas wurde. Allerdings wollen die Kroaten dies heute nicht wahrhaben, denn sie befürchten eine Ungarisierung Rijekas. Ivan Scharrar.
For Hungarian, there is a big nostalgia.
Bei ungarischen Besuchern gibt es heute noch viel Nostalgie nach Rijeka, dem damaligen ungarisch verwalteten Fiume. Wir waren schließlich über 100 Jahre lang ihr Hafen. Sie behandelten uns wie eine ungarische Stadt. Bis heute hält sich noch bei einigen diese Fantasie. Und das Gleiche gilt für Italien und für andere. Bitte stoppen Sie die Aufnahme.
Die Ungarn ihrerseits holten zur Kontrolle der Kroaten viele italienische Geschäfts- und Kaufleute nach Rijeka, sodass vor 100 Jahren die Mehrheit der Bewohner aus Italienern bestand. Kaum war der Erste Weltkrieg vorbei, versuchten die Italiener mehrfach, sich Rijeka militärisch anzueignen. Die ersten beiden Expeditionen scheiterten, dann hatte der exzentrische Soldatendichter, Frauenheld und Frühfaschist Gabriele D'Annunzio Erfolg. Er stellte eine Privatarmee von einigen tausend Freischärlern auf und zog mit einer waffenstrotzenden Wagenkolonne von Triest nach Rijeka. Ohne auf Widerstand zu stoßen, eroberte er den dortigen Gouverneurspalast und verkündete:
Ich bin nicht mehr von mir selbst berauscht, sondern von meiner ganzen Rasse.
In den nächsten 15 Monaten gab es in Fiume, wie die Italiener die Stadt nannten, Fackelmärsche in Uniformen, die Damen gerne in Abendkleidern und Gewehr über der Schulter, ansonsten peitschende Reden ans Volk und orgiastische Feste. Ich verlasse das Rathaus und steige den Hügel hinauf zum Gouverneurspalast. Dort hat die Stadt Rijeka eine kritische Ausstellung über D'Annunzio organisiert. Ausstellungsleiterin Thea Perencic führt mich durch die repräsentativen Räume.
Nach 100 Jahren kann ich als Historikerin sagen, die Stadt Fiume war zu einem Opfer D'Annunzios geworden. Viele sagen, er selbst war gar kein Faschist. Angeblich kann er kein Faschist gewesen sein, weil es den Faschismus ja noch gar nicht gab. Aber er war eine Art Prophet, einer, der den Faschismus schon vor dessen Existenz proklamiert hat.
Faschismo prima del fascismo.
D'Annunzio, der sich in Konkurrenz zu Mussolini sah und selbst gerne Duce geworden wäre, ließ seine Expedition von großen Triestiner Unternehmen finanzieren. Thea Perencic.
Ziel der Unternehmung D'Annunzios war es, die Wirtschaft Rijekas zu zerstören. Denn man wollte Rijeka als Konkurrenz für italienische Häfen ausschalten. Denn wer hat denn D'Annunzio das Geld gegeben, um unsere Stadt zu besetzen? Es waren große Triestiner Unternehmen und auch einige aus Venedig. Triest und Rijeka standen immer in Konkurrenz zueinander. Aber Fiume war wirtschaftlich schneller gewachsen. Wäre Fiume damals eine jugoslawische Stadt geworden, wäre sie eine enorme Konkurrenz für die italienischen Häfen gewesen. Daher sahen sie es für klug an, sie zu besetzen und zu neutralisieren.
Nach 15 Monaten musste D'Annunzio Rijeka räumen. Ein italienisches Kriegsschiff machte dem Spuk ein Ende. Anders als in Rijeka mit seiner kritischen Ausstellung über D'Annunzio, in der insbesondere das fragwürdige, um nicht zu sagen obszöne Verhalten des Macho D'Annunzio dokumentiert wird, verhält man sich im nahegelegenen Triest. Dort ist eine höchst affirmative Ausstellung zu bestaunen. Im Besucherbuch kann man faschistische Anfeuerungsrufe lesen. Ganz offiziell weihte die Stadt Triest im September 2019 zum 100. Jahrestag der Annexion Rijekas eine Statue D'Annunzios ein. Viele Triestiner lassen es sich nicht nehmen, den Dichtersoldaten zu umarmen und mit ihm zu schmusen. Das Denkmal wurde direkt vor der Triestiner Industrie- und Handelskammer aufgestellt. Der Hinweis auf die Geldgeber der Annexion Rijekas ist deutlich. Zur Einweihung trat Antonio Tajani auf, Politiker von Berlusconis Forza Italia und bis Juli 2019 Präsident des Europäischen Parlaments, und rief aus:
Es lebe das italienische Fiume. Es lebe das italienische Istrien. Es lebe das italienische Dalmatien.
Man stelle sich einmal vor, in Deutschland würde ein Politiker auftreten und ausrufen:
Es lebe das deutsche Danzig, es lebe das deutsche Ostpreußen.
In Italien sind vergleichbare Aussprüche heute an der Tagesordnung und führen zu diplomatischen Verwicklungen mit Kroatien. Zum 100. Jahrestag der Annexion traten in Rijeka italienische Faschisten auf, schwenkten italienische Fahnen und riefen D'Annunzios Parole: Fiume oder Tod. Der Schriftsteller Slobodan Schneider meint dazu:
Was fehlt, Gott sei Dank, ist der D'Annunzio. Also das fehlt noch, ja, in dem ganzen Bild, aber alle anderen sind schon da.
Ausstellungsleiterin Thea Perincic ist noch pessimistischer.
Ne possono trovare, ne sono tanti pazzi là.
Da wird sich schon jemand finden. Es gibt schließlich viele Verrückte in Italien.
Wieder unten auf dem Corso stehe ich an der Europa-Uhr, dem einzigen Hinweis, dass Rijeka dieses Jahr europäische Kulturhauptstadt ist. Rijeka bleibt eine unfertige, raue Industriestadt. Das inoffizielle Motto, hässlich aber charmant, trägt sie zurecht. Jüngstes Beispiel dafür ist das Luxusschiff Titos, das im Hafen dahin tümpelt und verrostet. Die Galeb, auf Deutsch Möwe, sollte eigentlich für das Jahr 2020 saniert werden. Man hätte gespannt sein können auf die zahlreichen Geschichten, die sich um das Schiff ranken. Wie war es, als Tito Brigitte Bardot empfing und Sophia Loren und Che Guevara? Vielleicht trafen sich die drei in der Lounge des Schiffes. Und was spielte sich dann ab? Brigitte Bardot hätte sich sicher mit Che Guevara nicht besonders gut verstanden. Aber vielleicht Sophia Loren mit dem Barkeeper namens Tito? Leider hat man in Rijeka den Termin für die Sanierung des Schiffes auf Ende 2020 verschoben. Die Tito-Gegner befürchteten, mit der Sanierung werde Tito verherrlicht. Also schiebt man die Sache hinaus, bis das europäische Kulturjahr vorbei ist. Durch Zufall begegne ich am nächsten Morgen Ivan Scharrer, wie er auf dem Corso spazieren geht mit seinen beiden Kindern an der Hand. Der Kulturdezernent begrüßt mich herzlich und meint, ich müsse unbedingt Davor Miskovic und seine Kunstprojekte kennenlernen. Sein Büro sei ganz in der Nähe. In der Tat befindet sich die Kulturinitiative Drugomore wenige Schritte entfernt. In dem langgestreckten Fabrikloft kommt mir ihr künstlerischer Leiter Davor Miskovic schon von Weitem entgegen.
Ich bin als Direktor zuständig für die Organisation unserer Kunst- und Kulturprogramme. Nicht wir sind es, die ein neues Paradigma der Arbeit aufstellen, sondern wir stellen dieses vor.
Rijeka war einmal eine florierende Industriestadt, aber seit 1989 sind Zehntausende von Arbeitsplätzen verloren gegangen. Nun will die Stadt das Heraufziehen der postindustriellen Ära mit Kunstprojekten begleiten. Das entsprechende Projekt heißt hintersinnig Dopo Lavoro. Zu denken ist dabei nicht an die wörtliche Übersetzung aus dem Italienischen, also Freizeit, Feierabend, sondern an eine Ära nach der Arbeit, eine Epoche ohne Arbeit.
Einige tausend Transportarbeiter waren einst im Hafen tätig. Heute sind es nur noch 160. Der Hafen ist so automatisiert, dass die Software des Schiffes der Software des Hafens mitteilt, wo sich in dem Schiff die auszuladende Ware befindet. Das ist etwas, was wir den Leuten mit unseren Kunstprojekten zeigen wollen. Schaut her, das geht vor sich.
Von der Deindustrialisierung soll der direkte Weg in die Digitalisierung führen. Es ist ein weiter Weg, den Rijeka vor sich hat. Und es wird noch lange dauern, bis sich das kroatische Aschenputtel hübsch gemacht hat. Wie sagte ein Mitarbeiter des Teams Rijeka 2020 so schön?
Wir hatten niemals vor, riesige Spektakel zu veranstalten und 1 Million Euro an 2 Abenden auszugeben, sondern wir möchten langfristig in die kulturelle Infrastruktur investieren, also für Dinge, die nach 2020 noch weiterwirken. Den wirklichen Wert einer europäischen Kulturhauptstadt kann man erst in 10 Jahren ermessen.
Ja, das klingt so, als wolle Rijeka sein Gesicht nicht komplett verändern. Konrad Ley war in Rijeka zu Besuch. Dort ist übrigens wohl eine veritable Hochburg des kroatischen Karnevals. Unter anderem stiefeln dort wilde, zottelige Gesellen mit Tiermasken durch die Straßen, die mit Glocken am Gürtel die bösen Geister vertreiben. Bei uns hat der Karneval zum Teil ja auch schon begonnen. Nach der Musik sind wir in Überlingen verabredet. An der Saale am Strande ist es sicherlich auch schön. Das sollte eigentlich hier mehr nach Karneval klingen, aber manchmal ist ja alles verkehrt herum im Karneval. Dämonisch verkleidete Wesen mit geheimnisvollen Masken in bunten Gewändern, begleitet von zahlreichen Musikern. Im baden-württembergischen Überlingen hat die 5. Jahreszeit schon an diesem Wochenende begonnen. Der große Narrentag wartet auf. Die Städte Rottweil, Elzach, Oberndorf und Überlingen, die haben sich zum sogenannten Viererbund zusammengeschlossen. Und von dort war schon viel zu hören, zum Beispiel so etwas.
Bekanntmachung! Aus obrigkeitlichem Auftrag der alten Reichs- und Narrstedt, Elzach, Oberndorf, Rottweil und Überlingen, donnt mir kund uns wisse, dass der große Narrtag heute Morgen seinen Anfang nimmt. Bürgersleid, freut euch, drum auf ihr Leid und sind auch gescheit und narret, wenn es narre geht. Wow!
Haben Sie was verstanden? Das klingt anders als anderswo im Karneval. Mein Kollege Thomas Wagner ist vor Ort am Überlinger Rathaus. Herr Wagner, was genau machen die Narren denn dort anders?
Tja, also es geht um den historischen Viererbund und die machen wirklich vieles anders wie alle anderen Narren im Land. Die Gründung geht auf das Jahr 1953 zurück. Naja, ein Jahr oder hin und her, da wollen wir uns jetzt mal nicht drauf festlegen. Und dieser Viererbund hat beschlossen, ja was genau, Werner Metzger, Sie sind Professor für Volkskunde und eigentlich der Fasnachtsprofessor in der Region. Was haben die anders gemacht? Was haben die damals, wo haben die sozusagen einen Cut gemacht?
Der Viererbund war vorher Teil der ältesten Interessenvereinigung der Fasnacht in Deutschland überhaupt, und zwar der 1924 gegründeten Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte. Die hat sich damals zusammengetan, weil nach dem Ersten Weltkrieg Fasnacht verboten war. Nicht erst im Jahr des Friedensschlusses ist sie verboten worden, sie war natürlich vorher schon verboten, aber auch in den entsprechenden Jahren nach dem Krieg gab es allerlei Krisen und so gab es bis 1924 keine Fasnacht. Das bedeutet, da gab es Kinder, die waren 10 Jahre alt und haben noch nie eine Fasnacht erlebt. Und
geht da eigentlich gar nicht in Süddeutschland?
Geht eigentlich gar nicht, und damit das wieder so würde, dass Kinder wirklich auch das erleben können, hat sich eben dieser Interessenverband gegründet gegen den politischen Druck von oben. Und diese Vereinigung hat gut floriert. Es gab dann immer mehr Begegnungen, Narrentreffen, wie man das bei uns nennt. Und das wurde dann einigen Zünften zu viel. Die haben gesagt, das ist dann nur noch Narrentourismus und es ist zu viel des Guten, weniger ist mehr. Deswegen sind einige Zünfte, eben gerade diese vier, im Laufe der Jahre ausgetreten. Der Prozess des Verlassens der Vereinigung, der hat gedauert von 1952 bis 1958. Und 1963 war dann dieser Viererbund komplett. Da waren es dann vier. Man nennt sie deswegen auch Rebellenzünfte.
Oder Aristokraten. Das war ja fast schon eine Narrenvorlesung, muss man sagen. Und jetzt, man muss sagen, wir stehen hier im historischen Ratssaal oder davor. Da ist gerade das närrische Narrenessen, das der Oberbürgermeister der Stadt Überlingen hier gegeben hat. Deswegen ist sie gerade so ruhig. Vor ein paar Minuten war hier noch der Bär los. Aber wir haben ja gesagt, diese vier Narrenzünfte, Elsach, Rottweil, Oberndorf und Überlingen, die haben was gemeinsam. Sie unterscheiden sich natürlich auch. Zum Beispiel durch ihren Schlachtruf, und da hören wir jetzt mal rein.
Also mein Name ist Armin Becherer, komme von der Narrenzunft Elsach, bin dort Zunftmeister und bei uns heißt es, wie man so schön sagt, Tralaho!
Ich bin der Peter Graubach, bin der Narrenbulle aus Überlingen natürlich und der Schlachtruf ist
Juhuhuhu! Was? Ich heiße Bettina de Temple, komme aus Rottweil und Juhuhuhuhu!
Hallo, ich bin der Michael, komme aus Oberndorf.
Ja, und diese Zünfte, die haben sich, das muss man vielleicht noch sagen, Werner Metzger, der aber keinen Vertrag macht oder irgendwie sowas. Da war noch ein Handschlag.
Da hat das Wort noch gezählt, Handschlag, und das funktioniert bis heute. Man trifft sich, man kennt sich und man gehört zusammen.
Man trifft sich aber nur so alle 3 bis 4 Jahre, keine Inflation der Narrentreffen, und man muss jetzt ein bisschen beschreiben, wie das in Überlingen war. Also da war wirklich der Bär los gestern Nacht. Ich war selber lange unterwegs, 20.000 Leute in den Straßen und Gassen, und es war alles friedlich, keine besonderen Vorkommnisse. Ja, Oberbürgermeister Jan Zeidler, Sie sind gerade rausgekommen aus dem Ratssaal. Hoffentlich knurrt der Magen nicht, weil Sie noch hungrig sind. Herr Zeidler, was haben Sie denn erlebt gestern Abend?
Ja, erstmal einen wunderbaren Umzug mit 5000 Hästträgern. Das war natürlich bemerkenswert bei uns in der Stadt. Wir haben eine friedliche Fasnet erlebt und das Motto unseres Narrentages lautet ja auch: Freunde feiern Fasnet. Also mit einem Narrenschiff, alles was so dazugehört. Viele Elsacher, Oberndorfer und Rottweiler in unserer Stadt. Es waren einfach Freunde, die sich getroffen haben und die viel Spaß miteinander hatten.
Ja, und der Jan Zeidler, muss man jetzt ein bisschen beschreiben, der hat zwar einen blauen Anzug an, aber eine Kette voller Orden, das ist die Amtskette, und auf dem Kopf trägt er eine Narrenkappe. Das ist so ähnlich wie die Überlinger Hänsele, da kommen wir vielleicht gleich nochmal draus. Die Traditionsfigur der Überlinger Narrenacht, das sind lauter so Flecken, also gelbe Flicken, blaue Flicken und rote Flicken. Sie sind sie aber gar kein gebürtiger Überlinger. Wie kommt man denn so zurecht als, wie die Süddeutschen sagen, reingeschmeckter, als ins Hochdeutsche übersetzt, als einer, der jetzt eher so seit ein paar Jahren hier unterwegs ist?
Ja, sehr gut. Die Überlinger Narrenzunft hat hier ganze Arbeit geleistet, hat mich sofort aufgenommen, und es ist schon fast skandalös gewesen, dass ich innerhalb kürzester Zeit eine Narrenkappe überreicht bekommen habe. Ich kenne die Gepflogenheiten. Ich weiß, was ich wann zu machen habe, und insofern kommen wir gut miteinander. Mir macht es einfach nur Spaß zu sehen, die Überlinger Fasnet, die ja sich im Wesentlichen nach Überlingen adressiert, an uns selber, wir fahren nicht raus, ist was Besonderes. Und der Narrentag, wenn die Gäste kommen aus unseren befreundeten Viererbundstätten, noch dazu dann etwas sehr Besonderes.
Werner Metzger, Überlinger Fasnacht, fast ein halbes Jahrtausend alt, so lange ist die Tradition.
Überlinger Traditionen in der Fasnacht gehen sehr, sehr lange zurück und es gibt hier vor allem auch ganz beeindruckende Quellen. Die Hauptfigur ist ja der Hänsele, eine schwarz gekleidete ehemalige Teufelsfigur mit einer Karbatsche, einer kurzstieligen Peitsche, die ganz gewaltige Schläge erzeugt. Und 1496 bereits gibt es ein Ratsprotokoll, da heißt es, wer sich ein Teufelshäs, also ein Teufelsgewand für die Fasnacht ausleihen möchte, der kann das im Prozessionsfundus der Kirche tun, denn die Prozessionen waren früher Figuralprozessionen, wo auch Teufel auftraten und daher kommen die Fasnachtsfiguren.
Klingt spannend wie ein Krimi, erzähl doch ganz kurz, können Sie den Überlinger Narrenmarsch? Probieren wir es mal.
Ja, singen werde ich mir jetzt nicht, weil das wollen die hören.
So tätet, rette die Melodie.
Da, 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 da.
Das war schon mal nicht schlecht, aber die Kollegin Moderatorin, die hat eine Schallplatte mitgebracht im Studio, die lässt ihn jetzt mal laufen.
Na dann mal los. Ja, das, was wir da gehört haben, habe ich mir sagen lassen, das war der Überlinger Narrenmarsch und der Überlinger Narrenschunkler. Denn in Überlingen, wir haben es gerade gehört, steigt an diesem Wochenende der Narrentag des Fastnachtsviererbunds, in dem sich die Zünfte aus den Städten Elzach, Rottweil, Oberndorf und eben Überlingen zusammengefunden haben. Mein Kollege Thomas Wagner ist vor Ort und Sie haben mir erzählt, dass Sie einen ganz persönlichen Bezug zum Überlinger Narrenmarsch haben. Welchen denn?
Ja, genau. Das war nämlich eine Einspielung aus den 70er Jahren und ich war damals als kleiner Steppke bei dieser Einspielung mit dabei, als Mitglied der Jugendkapelle Überlingen. Und ich erinnere mich noch, da waren wir ganz aufgeregt und natürlich Narrenmarsch, das ist ja das Kulturgut in Überlingen, das einzuspielen und für die Nachwelt dann praktisch als Thronkonserve zu erhalten. Das war natürlich was ganz Wichtiges. Aber wir sind ja jetzt in der Gegenwart und wir haben gehört, 20.000 Leute, 30.000 werden es heute Nachmittag sein, sind zu diesem Narrentag gekommen und einer, der ist gekommen. Also der hat in Baden-Württemberg echt was zu sagen. Der redet Schwäbisch, aber den kennt jeder. Herzlich willkommen bei uns in der Runde, Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Und ich will Sie mal fragen, wie ist es eigentlich, warum liegt Ihnen das am Herzen, dass, man könnte sagen, als Politiker hat man Narrenteil genug um die Ohren, dass Sie heute nach Überlingen gekommen sind?
Ganz einfach, die Fastnacht ist einmal die fünfte Jahreszeit und man kann ja keine Jahreszeiten auslassen. Ja, und deswegen muss man die pflegen. Die Fasnacht ist immer nur einmal im Jahr und wer sie nicht mitmacht, ist auch kein Narr und ich bin halt einer.
Und man muss sagen, man muss ihn mal beschreiben jetzt, also kein schwarzer Anzug wie sonst und grüne Krawatte, sondern ein blaues Narrenhäs, dann haben wir da ein rotes Halstuch und vielleicht unter drunter noch so ein goldener Orden ist das und rechts natürlich der Überlingerorden, ganz wichtig. Was ist denn der goldene Orden, hat der eine bestimmte Bezeichnung?
Das ist der Froschkuttelorden der Narrenzunft Gohle, der bekommt man, wenn man 25 Mal am Froschkuttelnessen teilgenommen hat.
Und das ist in Riedlingen?
Das ist in Riedlingen eine große Tradition, an der ich seit meiner Schülerzeit teilnehme.
Also erstmal ganz herzlichen Dank. Jetzt muss man nämlich sagen, der Ministerpräsident ist heute im Narrenstress, der muss da ganz schnell wieder rein. Aber schönen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Es sind zwei andere rausgekommen und das ist das Narrenelternpaar aus Überlingen. Das ist der Thomas Bross, aber eigentlich müsste man sagen, Ladies first, ist aber schwierig. Die Lady, die Narrenmutter, ist nämlich auch ein Mann, so will es die Tradition, ist der Wolfgang Lechler. Ja, und vielleicht mal aus Ihrer Sicht die Eindrücke vom Umzug gestern.
Ja, der Umzug war gestern richtig toll. 9000 oder 6000 bis 9000 Leute, eben halt diese Narre und 20.000 Leute auf der Straße, es war genagelvoll und es war toll und wir wollten halt so toll, dass es eben halt nichts passiert ist, keine DRK, keine Feuerwehr, es war alles positiv und ruhig und das freut uns natürlich ganz besonders.
Thomas Bross, wir haben ja vorhin ein bisschen über die Entstehungsgeschichte des Viererbundes gehört. Da gehört ja eine ordentliche Portion, das was man im Süddeutschen sagt, Allenfänzigkeit dazu. Was ist das?
Allenfänzig. Ja, Allenfänzig ist einer, der it so tut, wie man will und vielleicht auch mal dagegen ist. Richtig beschreiben kann es eigentlich keiner so ganz genau. Zum Viererbund ist noch zu sagen, dass es wirklich eine Veranstaltung ist, die von einem Verein organisiert wird, unterstützt von den anderen drei Vereinen und den Vereinen hier in der Innenstadt und in den Teilorten und in den Nachbarn. Das ist wirklich ein beeindruckendes Zusammenspiel des Ehrenamtes, was wir hier erleben dürfen. Und ich bin noch ganz geflasht von gestern Abend. Das war so eine Riesenstimmung. Alle lachenden Gesichter am Straßenrand, wenn man sie alle zusammengenommen hätte, wer hätte ein Fußballstadion gefüllt. Wir sind da wirklich sehr, sehr glücklich.
So, und wir haben natürlich heute gestern Abend auch ein bisschen zugehört und ein bisschen mit den Leuten gesprochen. Und um ein bisschen die Atmosphäre zu erschnuppern, da hören wir jetzt mal kurz rein.
Wer ich bin? Ich bin die Bruni Hucker aus Rottweil und bin bei der Landsknechte. Unsere Rolle ist hier, die Zuschauer ein bisschen zu ordnen. Gucken, dass keine Eskalation entsteht. Ja, wir haben unsere Speere dabei.
Wir sehen die Oberndorfer. Rote Bäckle manche, Blumen in der Haare und Sturm natürlich, klar.
Wir sind Hänsele.
Hänsele aus Überlingen.
Schwarz. Schön. Schwarz, gelb, blau, rot und grün.
Marina Rot!
Ist wunderbar, man fühlt sich als was Besonderes, ne? Man wird begeistert.
Tralaho, Elzach. Das ist schon schuldig, aber pass auf, im Umzug müssen wir jetzt leider ein bisschen aufpassen, gell?
Und Sie, Thomas Wagner, Sie schlagen sich jetzt selber ins närrische Treiben?
Ja. Das ist ja ein großer Festumzug, der geht über Stunden hinweg und da muss man natürlich mit dabei sein. Bei der Maskierung bei mir, da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Vielleicht nochmal kurz die Frage an den Narrenvater Thomas Bross. Heute Nachmittag, ja, was sieht man da?
Heute Nachmittag sehen wir wieder in einer Reihenfolge zu Beginn die gastgebende Zunft von dem nächsten Narrentag, das wird Oberndorf sein, den folgen die Elzacher Narren, dann kommen die Maskenvielfalt, unzählige Maskenvielfalt von Rottweil und die gastgebende Zunft von diesem Narrentag, am Schluss die Überlinger Hänsele mit uns zwei auch dabei, wir dürfen heute Kutsche fahren, das ist sehr angenehm.
Und die Frage zum Schluss an den Volkskundler, den Professor Werner Metzger. Also der schreibt ja immer die Fastnachtsgeschichte. Ganz zum Schluss, wird das auch noch ein Kapitel werden, heute Narrentag?
Überlingen ist immer ein Kapitel, denn Überlingen ist eine grandiose Stadt, hat ja auch Stadtjubiläum, 1250 Jahre. Aber der erste Höhepunkt, das ist eben der Narrentag und der ist fast nicht zu übertreffen.
Und wir verabschieden uns mit dem Überlinger Schlachtruf.
Ja, das war klar und deutlich. Thomas Wagner war das aus Überlingen. Dort findet bis heute noch der Narrentag des historischen Viererbundes statt. Und gleich nach der Musik erkunden wir dann noch einen Ort, der kein Gewand braucht, um immer zu strahlen, nämlich Ramsau im Berchtesgadener Land. Ein Ort der Ruhe, in dem Spektakel und Schneekanonen keine Chance haben.
Es saß ein schneeweiß Vögelein. Es saß ein schneeweiß Vögelein auf einem Birnenbäumelein in der Linzeszeit, auf einem Birnenbäumelein auf Grünheit. Sag, willst du wohl mein Bote sein? Sag, willst du wohl
Wir möchten gegen Ende dieser Sendung noch mit Andreas Stopp sprechen. Der ist gerade unterwegs. Herr Stopp, Sie haben ja am vergangenen Freitag die Lebenszeit aus Bayern gesendet. Ich vermute, Sie sind vielleicht noch dort. Wo ganz genau erreichen wir Sie denn? Unternehmen Sie gerade etwa einen Sonntagsspaziergang?
Ja, in etwa stimmt das und trifft das genau zu. Natürlich, ich bin in Bayern geblieben. Wenn man schon mal das Glück hat, da zu sein, möchte man es gerne auskosten. Ganz genau, den Ort werden Sie vielleicht gar nicht kennen, muss man auch nicht, ist ganz klein. Einring heißt er, das liegt zwischen Freilassing und Bad Reichenhall. Also hier geht es dann gleich lang ins Berchtesgadener Land. Mein Blick von dieser Terrasse, auf der ich stehe, schweift hinunter bis nach Salzburg. Also man sieht die Stadt Salzburg zu Füßen liegen und dahinter eben die Berge, die zu Salzburg gehören, der Geisberg, der Mühlstein. Wir haben einen Mix aus Sonne und Wolken. Es ist ganz passabel, nicht warm, nicht kalt, wie es sich gehört für die Landschaft. Und von hier aus sieht man die Flugzeuge einschweben nach Salzburg und von dort wieder starten. Ja, und vorgestern haben wir vom Jena gesendet. Das ist der Hausberg über Schönau am Königssee. Da grüßt der Wachsmann von allen Seiten. Und unser Thema war eben, darüber nachzudenken, ob und in welcher Weise Skifahren überhaupt noch zeitgemäß ist.
Ja, das Panorama, das Sie da beschreiben, klingt traumhaft. Sie haben gerade gesagt, Sie befinden sich hoch über, aber noch nicht so ganz in Sichtweite des Salzburger Flughafens. Wie ist das denn? Reisen die Leute also per Flugzeug an? Spielt die Umweltverträglichkeit beim Reisen in eine intakte Gegend eine Rolle?
Ja, natürlich. Und das ist jetzt ein ganz heikles Thema, weil sich da wirklich die Geister daran scheiden. Man muss auf der einen Seite ja verstehen, die meisten Menschen, wenn überhaupt, und wir reden über in Deutschland circa 6 Millionen Menschen, die überhaupt Skifahren, ganz allgemein, davon haben natürlich nicht alle Gelegenheit, sind ja auch finanzielle Gründe, in eine Skiwoche hineinzufahren. Also die einen sagen doch, wir machen das zu Weihnachten oder wir machen das zur Faschings-Karnevalszeit oder dann zu Ostern, wenn da noch Schnee liegt. Und dann fahren wir auch mit dem Auto oder einige natürlich auch mit dem Flugzeug. Sie müssen sich vorstellen, da kann man von Berlin oder Köln oder Hamburg durchaus würde ein Wochenende reichen, um 2 Tage Ski zu fahren, wenn man die Anreise mit dem Flieger macht. Aber ist natürlich nicht CO2-neutral und deswegen sehr, sehr, sehr umstritten. Die Touristiker hier sehen es aus verschiedenen Perspektiven. Sie bemühen sich, die Anreisen möglichst schonend zu bewerkstelligen, Busverkehr und so weiter. Das funktioniert schon, aber natürlich sitzen viele im Auto, weil sie sagen, einmal im Jahr soll und muss mir das einfach vergönnt sein, auch mit dem Auto, also mit CO2-Ausstoß dahin zu fahren. Und dann kommt, Antje Allroggen, das Zweite natürlich, über das diskutiert wird, wie ist das mit dem Schnee? Mhm. Der Jänner, auf dem wir da oben standen, der hat Naturschnee, also da gibt es oben noch genug. Unten muss technisch beschneit werden, so heißt das heutzutage, man will den Begriff Kunstschnee vermeiden. Das ist eine Lage bis 1800 Meter und man fragt sich natürlich, wie lange können wir uns das leisten, von der Energie her, vom Wasserverbrauch her, eben zu beschneien, um Skifahren möglich zu machen.
Noch ist es ja so, dass die Gegend in Ramsau um den Königssee herum als was ganz Besonderes gilt. Da muss man einfach einmal im Leben gewesen sein. Es gibt ja kaum Japaner oder einen Chinesen, der an Ramsau bei seiner Tour durch Europa vorbeikommt, oder?
Ja, das ist tatsächlich so. Also das ist die Traumlandschaft schlechthin. Vielleicht kann ich es so erklären. Schönau, das ist der Talort, von dem aus dieses Jena-Skiliftgebiet da hochgeht. Die haben das vor kurzer Zeit komplett erneuert. Und 13 Kilometer entfernt von diesem Ort über so einen Bergrücken hinweg, da liegt der Ort Ramsau. Die gehen einen ganz anderen Weg. Das ist ein Bergsteigerdorf. Da werden sehr strenge Kriterien angelegt. Da darf nichts verbaut werden. Es gibt zwar aus alter Zeit einen alten kleinen Skilift, der funktioniert aber nur, wenn wirklich auch Schnee liegt, normaler Naturschnee, haben die Gemeindemitglieder sich als Genossenschaft zusammengeschlossen. Ja, man will dort also so naturbelassen, wie es nur geht, den Tourismus bauen. Die Zahlen geben denen recht, also die Wertschöpfung ist dort keinesfalls geringer, fast höher, als in den Skigebieten. Darüber haben wir gesprochen. Und jetzt das, was Sie sagten, diese Postkarten-Idylle, Sie haben das garantiert, entweder Januar oder Dezember, ist auf dem Bildkalender St. Sebastian in Ramsau, 1512 gebaut, spätgotisch, Zwiebelturm, Holzschindeln, drinnen übrigens zurzeit noch die Tannenbäume, noch weihnachtlich geschmückt bis zum Sonntag, den 2. Februar dann. Ja, und diese Postkartenidylle, diese Kirche, und Sie haben es garantiert schon gesehen, in Patagonien, da fährt einer mit dem Bus rum, der hat das drauf gemalt, in Weißrussland hängt dieses Plakat in einer Sozialstation. Eine rechtsextreme Partei in der Schweiz hat diese Kirche auf der Homepage. Also es gibt eigentlich weltweit kaum etwas, wo nicht mit dieser Kirche in Ramsau, dieser kleinen Kirche, sozusagen Werbung gemacht wird. Es ist wunderschön anzusehen. Die Landschaftsmaler haben um 1830 diesen Blick bekannt gemacht. Und naja, da muss man halt auch als Japaner und Chinese gewesen sein.
Ja, trotzdem zieht es Sie weiter, Andrea Stopp, in der kommenden Woche. Da sprechen wir Sie dann aus Frankreich.
Ja, genau. Und das hat auch was damit zu tun. Wir sind ja jetzt am Ende der Weihnachtszeit, also wie gesagt, 2. Februar, ist dann am Sonntag Maria Lichtmesse. Auch in Frankreich wird das gefeiert. Chandeleur heißt das dort. Und es werden Crêpe gegessen. Würden Sie sagen, die essen ja ständig Crêpe? Ja, aber die sind ganz speziell am Chandeleur-Tag. Und da gibt es eine, die heißt Suzette. Und ich werde nächsten Sonntag ein bisschen erzählen, warum diese Crêpe zu diesem süßen französischen Namen Suzette gekommen ist.
Ja, und mehr dazu dann am kommenden Sonntag. Andrea Stopp war das. Ihn erreichten wir im bayerischen Ramsau. Neben dem französischen Crêpe Suzette, wir haben es gerade gehört, geht es in der kommenden Woche durch die Hauptstadt Tadschikistans und wir besuchen die Messerschmiede von La Guyole in Frankreich. Nur Reisen ist Leben, wie umgekehrt Leben Reisen ist. Das sagte der deutsche Dichter Jean Paul einmal. In diesem Sinne, reisen Sie gut durch die Woche. Hier am Mikrofon verabschiedet sich Antje Allroggen.